up this mold I took from you. Like you shook up all the old, I tried to. Didn't want to believe I wasn't dreaming.
Cool. Speed it up, Tintin. Nederland is weer thuis en doet weer normaal op de woensdagavond tussen 8 en 9.
Het is een hele goede plaat. Dit is Slow Train Till Dawn. Zenuwslopend beroep hoor, voor een microfoon zitten voor half Nederland. Maar goed, de gasten.
So all the love I give to you. I am 16 years too late. My first and last idea came at the age of 10, as my mother and father drank. They drink alone. They do not talk. They wait. I wait and watch everything, enjoying the hate. Again, they drink. People enter and talk begins. This surprises me. What could they possibly talk about? They talk about drinking. They are experts, they know, and this is my time. I seek to join the company. I am within a kitchen, and it is dying. No one enters this vessel. She is left alone to die. Shelves of rubble, years of disuse, and a sense of murder lie sulking in this, the household's engine room. The stolen moment, my secret triumph, the birth of an idea, my many colors in this dusty parlor, the engine room. A narrative. The engine's about to burst. She can't take much more. Cut, cut, cut. I am 10. I drink only once, a small screw top filled with the cheapest of wine. Oh, yeah. Filled with the cheapest of fine whiskey. It runs over my fingers and scalds the sores of my lips. The taste of many pictures. I am everything and nobody. I move around, I am good, I am bad, and I know now. Alcohol disgusted me the first time, yet so did sex. It was distinct, the moment of pleasure, that first grotesque moment, it was good. I have never needed since. With this moment, I can become everything that I am. Already at 10 years, I am more than the surrounding cast of adults. They play with toys, and I know why. When they were thirsty, I discovered the solution. I am 10 years. I am 10 years, and I prepare the potion for the patients. Am I an assistant? To whom? Too drunk to fuck.
Thank you. Taxi de Moon, célébration future de la divine grandeur des hommes, ofwel patat met van. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik echt niet weet waar deze juffrouw zich mee onledig houdt. Houd het in de gaten. Cars, Kid en Crash binnenkort een LP. En je hoorde hiervan van de 10-inch Beaches, Bosses, Potatoes. Dat was het eerste nummer. En The American Dream. En dan volgt hier het release nieuws van hedenochtend of van wanneer dan ook. Dat maakt niet uit. Er is namelijk helemaal geen release nieuws. Oscar Smit vertoeft op het ogenblik op de racefiets in Frankrijk. Hij doet de Tour de France nog eens dunnetjes over en doet het zo langzaam dat hij zelfs de bezemwagen mist. Ik kan je wel een sluiertipje oplichten van dat weinige, want zoveel was er uiteindelijk ook niet, wat je te wachten staat volgende week. Volgende week komt dan eindelijk de nieuwe 12-inch van de Swans uit. En ook de nieuwe single van Sonic Youth. Wat ook had moeten komen is de nieuwe 12-inch van Wiseblood, Scraping Fetus of the Wheel en Rolly Moseman. Die heel ver vroeger nog eens de stokjes beroerde bij de Swans. Die 12-inch Stumbo die is, als het goed is, uitgesteld. En dat nieuws dat krijgen we uit de eerste hand, want we zijn op het ogenblik met het fenomeen Scraping Fetus of the Wheel aan het opnemen. Hij neemt een aantal tracks exclusief voor.
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nütten liest Anna Karenina von Lev Tolstoi, heute die 38. von 81 Folgen. Es bahnt sich ein Wiedersehen zwischen Konstantin Lewin und Kitty Schtscherbazkaja an. Seit dem Tag, an dem Kitty Lewins Heiratsantrag abgelehnt hat, haben sich die beiden nur noch einmal flüchtig gesehen. Beide leiden jedoch darunter, dass ihre Freundschaft in die Brüche gegangen ist. Lewin zog sich auf sein Landgut zurück und mied die Moskauer Gesellschaft. Kitty erkrankte schwer und musste mit ihrer Familie zur Kur nach Deutschland reisen. Kittys Schwester, Darja Alexandrowna, und ihr Mann, Stepan Oblonski, schmieden einen Plan, um die beiden wieder zu versöhnen. Sie laden Kitty und Lewin zu einem Empfang ein. Dorthin soll auch Alexei Karenin kommen, der Mann von Stepans Schwester Anna Karenina. Er ist nach Moskau geflüchtet, um in Ruhe darüber nachdenken zu können, wie er mit dem Ehebruch seiner Frau umgehen soll. Hören Sie nun wieder Ulrich Nütten.
8. Alexei Alexandrowitsch, vom Gottesdienst zurückgekehrt, verbrachte den ganzen Vormittag auf seinem Zimmer. An diesem Vormittag hatte er zwei Dinge zu erledigen. Erstens die nach Petersburg reisende und gerade in Moskau befindliche Deputation der Fremdvölker zu empfangen und in die rechte Richtung zu lenken. Und zweitens dem Anwalt den versprochenen Brief zu schreiben. Die Deputation, obschon auf Alexei Alexandrowitschs Initiative herbeordert, brachte viele Inkommoditäten und sogar Gefahren mit sich. Und Alexei Alexandrowitsch war sehr froh, dass er sie noch in Moskau antraf. Die Mitglieder dieser Deputation hatten nicht die geringste Ahnung von ihrer Rolle und ihrer Pflicht. Sie waren der naiven Überzeugung, ihre Aufgabe bestehe darin, ihre Nöte und die tatsächliche Lage der Dinge darzustellen, um die Regierung um Hilfe zu bitten, und begriffen überhaupt nicht, dass einige ihrer Erklärungen und Forderungen die feindliche Partei unterstützten und deshalb alles ruinieren würden. Alexei Alexandrowitsch plagte sich lange mit ihnen ab, schrieb ihnen ein Programm, von dem sie nicht abweichen sollten, und als er sie entlassen hatte, schrieb er Briefe nach Petersburg, um die Deputation in die rechte Richtung zu lenken. Beistand leisten sollte ihm dabei hauptsächlich Gräfin Lydia Iwanowna. Sie war Expertin in Sachen Deputationen. Niemand verstand es wie sie, Dinge an die große Glocke zu hängen und Deputationen in die rechte Richtung zu lenken. Als das erledigt war, schrieb Alexei Alexandrowitsch noch den Brief an den Anwalt. Er erteilte ihm ohne das geringste Zaudern die Genehmigung, nach Gutdünken zu handeln. Dem Brief legte er 3 Billette Wronskis an Anna bei, die sich in dem entwendeten Portefeuille gefunden hatten. Seit Alexei Alexandrowitsch sein Haus mit der Absicht verlassen hatte, nicht mehr zur Familie zurückzukehren, seit er bei dem Anwalt gewesen war und zumindest einem Menschen seine Absicht mitgeteilt hatte, insbesondere seit er diesen Vorgang aus Leben in Papier verwandelt hatte, gewöhnte er sich mehr und mehr an seine Absicht und sah nun deutlich die Möglichkeit ihrer Umsetzung. Er versiegelte gerade das Briefkuvert an den Anwalt, als er die laute Stimme Stepan Arkadjewitschs hörte. Stepan Arkadjewitsch stritt mit Alexei Alexandrowitschs Diener und beharrte darauf, dass dieser ihn melde. »Was tut's?« überlegte Alexei Alexandrowitsch. »Umso besser. Ich verkünde ihm meine Situation bezüglich seiner Schwester und erkläre, warum ich nicht bei ihm dinieren kann.« »Ich lasse bitten«, sagte er laut, sammelte die Papiere ein und verstaute sie in seiner Schreibmappe. »Na siehst du, du lügst doch, er ist da«, widersprach Stepan Arkadjewitschs Stimme dem Lakaien, der ihn nicht vorgelassen hatte, und während er im Gehen den Mantel abnahm, trat Ablonski ins Zimmer. »Was bin ich froh, dass ich dich antreffe. Also, ich hoffe«, begann Stepan Arkadjewitsch fröhlich, »ich kann nicht kommen«, sagte Alexei Alexandrowitsch kalt, im Stehen und ohne den Gast zum Sitzen aufzufordern. Alexei Alexandrowitsch hatte gedacht, gleich zu jenem kalten Verhältnis überzugehen, in dem er zum Bruder der Frau stehen müsste, gegen die er die Scheidung anstrengte. Aber er hatte nicht mit dem Meer an Gutmütigkeit gerechnet, das in Stepan Arkadjewitschs Gemüt über die Ufer strömte. Stepan Arkadjewitsch riss weit seine funkelnden, klaren Augen auf. »Weshalb kannst du nicht? Was willst du damit sagen?« fragte er verdutzt auf Französisch. »Nein, es ist versprochen, und wir rechnen alle mit dir.« »Ich will damit sagen, dass ich nicht zu Ihnen kommen kann, weil das verwandtschaftliche Verhältnis, das zwischen uns bestanden hat, aufhören muss.«
»Wie? Aber wie das denn? Warum?«
sprach Stepan Arkadjewitsch mit einem Lächeln. »Weil ich gegen Ihre Schwester, meine Frau, gerade die Scheidung anstrenge. Ich musste...« Alexei Alexandrowitsch hatte seine Rede aber noch nicht beendet, da verhielt sich Stepan Arkadjewitsch überhaupt nicht so, wie er es erwartet hatte. Stepan Arkadjewitsch stöhnte auf und setzte sich in einen Sessel.
»Nein, Alexei Alexandrowitsch, was sagst du da?« rief Oblonski, und sein Gesicht drückte Leiden aus.
»So ist es.«
»Entschuldige, ich kann das nicht glauben, ich kann das nicht.«
Alexei Alexandrowitsch setzte sich. Da er merkte, dass seine Worte nicht die Wirkung hatten, die er erhoffte, dass weitere Erklärungen notwendig wären und dass, wie diese Erklärungen auch ausfallen würden, das Verhältnis zu seinem Schwager das gleiche bliebe. »Ja, ich sehe mich vor die schlimme Notwendigkeit gestellt, die Scheidung zu verlangen«, sagte er.
»Ich sag dir eins, Alexei Alexandrowitsch, ich kenne dich als einen vortrefflichen, gerechten Menschen. Ich kenne Anna... Entschuldige, ich kann meine Meinung von ihr nicht ändern, als eine wunderbare, vortreffliche Frau, und darum, entschuldige, kann ich das nicht glauben.« Da liegt ein Missverständnis vor, sagte er.
Ja, wäre es nur ein Missverständnis.
Erlaube mal, ich verstehe, fiel ihm Stepan Arkadjewitsch ins Wort. Selbstverständlich, doch. Eines jedenfalls. Nichts überstürzen. Nichts, bloß nichts überstürzen.
Ich überstürze nichts, sagte Alexei Alexandrowitsch kalt. Und in solch einer Angelegenheit kann man sich sowieso mit niemandem beraten. Ich bin fest entschlossen.
Das ist ja furchtbar, sagte Stepan Arkadjewitsch und seufzte tief. Ich würde eines tun, Alexei Alexandrowitsch. Ich beschwöre dich, tu es, sagte er. Die Sache ist, wie ich sehe, noch nicht eingeleitet. Bevor du etwas unternimmst, triff dich mit meiner Frau, sprich mit ihr. Sie liebt Anna wie eine Schwester, liebt auch dich, und sie ist eine erstaunliche Frau. Um Himmels Willen, sprich mit ihr, tu mir diesen Freundschaftsdienst, ich beschwöre dich. Alexei Alexandrowitsch dachte nach, und Stepan Arkadjewitsch sah ihn teilnahmsvoll an, ohne sein Schweigen zu unterbrechen.
»Wirst du zu ihr fahren?«
»Ach, ich weiß nicht. Darum kam ich nicht zu Besuch. Ich bin der Ansicht, unser Verhältnis müsse sich ändern.«
»Weshalb denn? Das sehe ich nicht.« »Gestatte mir zu glauben, dass du neben unserem Verwandtschaftsverhältnis mir gegenüber wenigstens teilweise so freundschaftliche Gefühle hegst, wie ich sie dir gegenüber immer hatte. Und aufrichtige Hochachtung.« Stepan Arkadjewitsch drückte ihm die Hand. »Selbst wenn deine schlimmsten Vermutungen zuträfen, will ich mir nicht herausnehmen, und werde es auch niemals, die eine oder andere Seite zu verurteilen. Und ich sehe keinen Grund, warum unser Verhältnis sich ändern müsste. Jetzt aber... »Tu es. Fahr zu meiner Frau.«
»Tja, das sehen wir unterschiedlich«, sagte Alexei Alexandrowitsch kalt. »Im Übrigen reden wir nicht mehr davon.«
»Aber warum solltest du nicht zu ihr fahren? Wenigstens heute zum Diner? Meine Frau erwartet dich. Bitte fahr hin. Und vor allem rede mit ihr. Sie ist eine erstaunliche Frau. Um Himmels Willen, auf Knien beschwöre ich dich.«
»Wenn Sie das dermaßen wünschen, komme ich«, sagte Alexei Alexandrowitsch seufzend. Und da er das Thema wechseln wollte, fragte er, was sie beide interessierte. Er fragte nach Stepan Arkadjewitschs neuem Vorgesetzten, einem noch nicht alten Mann, der plötzlich auf einen so hohen Posten ernannt worden war. Alexei Alexandrowitsch hatte Graf Anitschkin schon früher nicht leiden mögen und war stets anderer Meinung gewesen als er. Jetzt aber konnte er den allen Beamten verständlichen Hass eines Mannes, der im Dienst eine Niederlage erlitten, gegenüber einem anderen, der eine Beförderung erlangt hatte, nicht unterdrücken. »Na, was ist? Hast du ihn gesehen?« fragte Alexei Alexandrowitsch mit boshaftem Spott. »Aber ja, er war gestern bei uns im Amt. Er scheint sich vortrefflich auszukennen und sehr tatkräftig zu sein.«
»Ja, aber worauf ist seine Tätigkeit ausgerichtet?« sagte Alexei Alexandrowitsch. »Darauf, etwas zu schaffen oder umzustrukturieren, was bereits geschaffen ist? Das Unglück unseres Staates ist der administrative Papierkrieg, dessen würdiger Vertreter er ist.«
»Wirklich, ich weiß nicht, was an ihm zu kritisieren wäre. Seine Richtung kenne ich nicht, weiß nur eins, er ist ein vortrefflicher Bursche«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch. »Ich war gerade bei ihm, wirklich ein vortrefflicher Bursche. Wir haben dejeuniert. Und ich brachte ihm bei, wie man dieses Getränk macht, weißt du? Wein mit Apfelsinen. Das erfrischt sehr. Erstaunlich, dass er es nicht kannte. Das gefiel ihm sehr. Doch wirklich, ein famoser Bursche.«
Stepan Arkadjewitsch warf einen Blick auf die Uhr.
»Ach, du liebe Zeit, schon nach vier. Und ich muss noch zu Dalgavushin. Also bitte, komm zum Diner. Du kannst dir nicht vorstellen, wie du mich und meine Frau betrüben würdest.«
Alexei Alexandrowitsch verabschiedete seinen Schwager schon ganz anders, als er ihn empfangen hatte.
»Ich habe es versprochen und werde kommen«, antwortete er trübsinnig. »Glaub mir, ich weiß es zu schätzen und hoffe, dass du es nicht bereuen wirst«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch lächelnd. Und als er im Weggehen den Mantel überzog, stieß sein Arm gegen den Kopf des Dieners. Er lachte und ging, kehrte aber erneut zur Tür zurück. »Um fünf. Und bitte...« »Im Gehrock«, rief er noch einmal.
9. Es war schon nach fünf und einige Gäste waren schon eingetroffen, als auch der Gastgeber eintraf. Er kam zur gleichen Zeit herein wie Sergei Iwanowitsch Kosnischew und Peszow,
die am Hauseingang aufeinandergestoßen waren. Sie waren zwei bedeutende Größen des Moskauer Geisteslebens, wie Oblonski das nannte. Beide waren sowohl ihrem Charakter wie ihrem Verstand nach achtbare Männer. Sie achteten sich gegenseitig, waren jedoch fast in allem einhellig und unabänderlich uneins miteinander. Nicht, weil sie entgegengesetzten Richtungen angehört hätten, sondern eben, weil sie im selben Lager waren. Ihre Feinde hatten sie ins selbe gesteckt, aber in diesem Lager jeweils eine eigene Schattierung vertraten. Und da nichts weniger zur Übereinstimmung befähigt als geistige Differenzen in halb abstrakter Materie, kamen sie in ihren Meinungen auch niemals überein, sondern waren es längst gewöhnt, sich über die unverbesserlichen Irrtümer des anderen lustig zu machen, ohne es sich übel zu nehmen. Sie unterhielten sich gerade über das Wetter, als sie in den Salon traten und Stepan Arkadjitsch sie einholte. Im Salon saßen bereits Oblonskis Schwiegervater Fürst Schtscherbazki, der junge Schtscherbazki, Turowzin, Kitty und Karenin. Stepan Arkadjitsch erfasste sofort, dass es im Salon schlecht stand ohne ihn. Darja Alexandrowna in ihrem grauseidenen Paradekleid, offenbar beunruhigt, weil die Kinder allein im Kinderzimmer essen mussten und weil ihr Mann noch nicht da war, hatte ohne ihn die ganze Gesellschaft nicht recht durchzumengen gewusst. Alle saßen da wie Popentöchter auf Besuch, wie der alte Fürst sich ausdrückte, offenbar verdutzt, warum es sie hierher verschlagen hatte, und pressten sich Wörter ab, bloß um nicht zu schweigen. Der gutmütige Turowzin fühlte sich offenbar gar nicht in seinem Element, und das Lächeln seiner dicken Lippen, mit dem er Stepan Arkadjitsch begrüßte, drückte so klar aus wie Worte: »Also, Freund, da hast du mich aber unter Großkopferte gesetzt. Was trinken und ab ins Château de Fleurs? Das wäre eher mein Fall.« Der alte Fürst saß schweigend. Seine funkelnden Äugelchen blickten immer wieder von der Seite auf Karenin, und Stepan Arkadjitsch erkannte, dass er schon ein Bonmot parat hatte, um es diesem Staatsmenschen hinzureiben, zu dem geladen wurde wie zu einem Sterlet-Essen. Kitty sah zur Tür und nahm alle Kräfte zusammen, um nicht rot zu werden, wenn Konstantin Lewin hereinkäme. Der junge Schtscherbazki, der Karenin nicht vorgestellt worden war, suchte zu zeigen, dass ihm das gar nichts ausmache. Karenin selbst war, nach Petersburger Gewohnheit, zum Diner mit Damen in Frack und weißer Halsbinde erschienen. Und Stepan Arkadjitsch erkannte an seiner Miene, dass er nur gekommen war, um Wort zu halten, und mit seiner Anwesenheit in dieser Gesellschaft einer schweren Pflicht genügte. Er vor allem war an der Kälte schuld, die vor Stepan Arkadjitschs Eintreffen alle Gäste zum Gefrieren brachte. Beim Betreten des Salons entschuldigte sich Stepan Arkadjitsch, erklärte, er sei aufgehalten worden von jenem Fürsten, der bei all seinen Verspätungen und Abwesenheiten stets der Sündenbock war, und im Nu hatte er alle einander vorgestellt, hatte Alexei Alexandrowitsch mit Sergei Kosnischew zusammengebracht und ihnen die Russifizierung Polens als Thema untergeschoben, an dem sie sich auch sogleich festbissen, zusammen mit Pestzow. Turowzin klopfte er auf die Schulter, flüsterte ihm etwas Komisches ins Ohr und setzte ihn zu seiner Frau und dem Fürsten. Dann sagte er zu Kitty, dass sie sehr hübsch sei heute, und stellte Karenin den jungen Schtscherbazki vor. Im Nu hatte er den gesamten Gesellschaftsteig so durchgemengt, dass der Salon wer weiß wie aufging und die Stimmen lebhaft klangen. Einzig Konstantin Lewin war noch nicht da. Aber auch das hatte sein Gutes, denn bei einem Blick ins Esszimmer entdeckte Stepan Arkadjitsch zu seinem Entsetzen, dass Portwein und Sherry von Depré stammten und nicht von Levé, weshalb er anordnete, den Kutscher schnellstens zu Levé zu schicken und sich dann wieder in den Salon begab. Im Esszimmer begegnete er Konstantin Lewin. »Ich komme nicht zu spät.« »Als kämst du jemals nicht zu spät«, sagte Stepan Arkadjitsch und hakte ihn unter. »Du hast viele Gäste? Wer denn alles?« Lewin errötete unwillkürlich und schlug sich mit dem Handschuh den Schnee von der Mütze. »Alles gute Bekannte. Kitty ist da. Komm, ich mach dich mit Karenin bekannt.« Trotz seiner liberalen Gesinnung wusste Stepan Arkadjitsch, dass eine Bekanntschaft mit Karenin nur schmeichelhaft sein konnte. Darum kredenzte er sie seinen besten Freunden. In diesem Moment war Konstantin Lewin jedoch nicht imstande, das Vergnügen dieser Bekanntschaft richtig zu genießen. Er hatte Kitty nach jenem denkwürdigen Abend, an dem er Wronski begegnet war, nicht mehr gesehen, den Moment nicht gerechnet, als er sie auf der Landstraße erblickte. In tiefster Seele hatte er gewusst, dass er sie heute hier sehen würde. Doch um seine Gedankenfreiheit zu wahren, hatte er sich einzureden versucht, dass er das nicht wisse. Nun aber, als er hörte, dass sie hier war, empfand er plötzlich eine solche Freude und zugleich eine solche Angst, dass es ihm den Atem verschlug und er nicht herausbrachte, was er sagen wollte. »Wie ist sie? Wie? So wie sie früher war oder so wie in der Kutsche? Und was, wenn Darja Alexandrowna die Wahrheit gesagt hätte? Warum eigentlich nicht?«